Guten Morgen, meine Lieben. Ich freue mich einerseits immer, dieses Privileg zu haben. Und auf der anderen Seite bin ich ein bisschen immer aufgeregt, dieses Privileg genauso haben zu dürfen. Ja. Es ist immer ein bisschen spannend und aufregend. Aber gut. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Und wie Jürgen Kran letzte Woche am Sonntag in der Einleitung gesagt hat, wollen wir mit dem heutigen Sonntag eine Reise durch den Titusbrief machen. Wir wollen uns den Titusbrief, der ist jetzt aufgeteilt in einzelne Abschnitte, und dann der einzelne Brüder zugesandt bekommen, hat jeder seinen Abschnitt bekommen, und so wollen wir den relativ kurzen Brief, besteht aus 3 Kapiteln, aus 46 Versen, wollen wir diesen Brief uns anschauen in den kommenden Sonntagen. Und ja, wer die Möglichkeit hat, kann und soll ruhig dazukommen. Heute möchte ich den ersten Abschnitt, also da sind die ersten 4 Verse, mit uns betrachten. Und ich habe diesen Abschnitt mit den Worten aus der Bibel benannt: Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Und wer die Bibel dabei hat, ist eingeladen, die Bibel aufzumachen. Titusbrief, 1. Kapitel, ab dem 1. Vers, die ersten 4 Verse. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Ich möchte nochmal stille werden und den Herrn um Gnade bitten. Himmlischer Vater, du bist Gott der Allmächtige. Du hast die Worte des ewigen Lebens, und ich bitte dich, dass du segnest. Ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass sie dein Wort hören, dass wir dein Wort sehen, dass wir verstehen und erkennen, was ist das, was du uns sagen möchtest. Segne diese Stunde. Ich danke dir und nimm alles Störende weg. Ich preise dich und deinen heiligen Namen. Amen. Am Anfang möchte ich noch mal eine kurze Übersicht über den Titusbrief geben, ehe wir uns ein paar einzelne Verse anschauen. Und zwar Paulus, Apostel Paulus, der ist ja nicht so ganz unbekannt. Der hat so ein paar Briefe verfasst, die uns im Neuen Testament überliefert worden sind. Und ja, diese Briefe haben einen etwas unterschiedlichen Charakter. Also es gibt Briefe oder die meisten Briefe, die Paulus geschrieben hat, wie zum Beispiel Römerbrief oder Galaterbrief oder Epheserbrief, die behandeln so einen Teil des Briefes, oder die Briefe sind adressiert eher an eine Gemeinde oder an die Gläubigen in Galatien. Und die haben, ein großer Bestandteil des Briefes ist dann die Lehre. Ja? Da geht es darum, woran wir glauben. Man spricht über die sogenannte Dogmatik des Glaubens. Also man spricht dann über die Lehre. Also was ist Wahrheit und was ist diese Wahrheit, an die wir glauben? Und im Unterschied dazu ist der Titusbrief genauso wie der Timotheusbrief, eher an eine Person gerichtet. In dem Fall ist das jetzt der Titus oder dann auch der Timotheus. Und hier in diesem Brief geht es weniger um diese, was wir glauben, sondern hier geht es mehr darum, dass was wir glauben, dass die Person, an die das gerichtet ist, also in dem Fall Titus, diesen Gegenstand weiß. Also hier geht Paulus davon aus, dass ein Titus weiß, was die Grundlage des Glaubens ist, und gibt ihm im Grunde nur noch Anweisung, wie er das, woran er glaubt, ins Leben umsetzt. Dass er das, woran er glaubt, auch weiterhin bringt, den anderen Leuten beibringt. Ja? Und man spricht hier von der sogenannten Ethik, ja, oder im Grunde also vom Handeln. Das, was er glaubt, dass er das in die Tat umsetzt. Man spricht auch, oder man nennt diese Briefe, also die an die Personen gerichtet sind, wie Titus zum Beispiel oder Timotheus, man spricht über die sogenannten Pastoralbriefe, obwohl zeitgleich muss man sagen, dass weder Timotheus noch Titus Pastoren waren. Ja, also Pastoren sind ja eher Hirten und das waren eher Missionare. Aber sei es, ja, ich bin da kein Theologe, dass ich da jetzt irgendwelche theologische Abhandlungen führe. Das Schreiben des Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter und Glaubenskind Titus gerichtet hat, ja, das ist dieses Titusbrief. Aber wer war dieser Titus? In der Apostelgeschichte wird der Name Titus kein einziges Mal erwähnt, aber im Neuen Testament, in den Briefen, wird Titus 13 Mal namentlich in den Briefen genannt, am meisten im 2. Korintherbrief. Und wir wissen aus diesen Briefen, dass Titus ein Grieche war. Und offensichtlich ist Paulus auch während seiner ersten Missionsreise unterwegs gewesen und ist Titus begegnet. Und dann hat Paulus, oder sagen wir so, Paulus war unterwegs und dann hat er unterwegs das getan, was er auch immer getan hat, wenn er in neue Orte reingekommen ist. Er hat den Menschen das Evangelium Gottes erzählt, er hat die frohe Botschaft weitergesagt und die Menschen, die gehört haben, ein Teil der Menschen ist zum Glauben gekommen und zu diesen Menschen gehörte Titus. Auch Titus, ja, aufgrund dieser Botschaft, die er gehört hatte, ist zum Glauben gekommen. Und ist dann mit Paulus weitergegangen. Er hat dann offensichtlich auch den Befehl Gottes bekommen, dass er mit Paulus reisen soll und ist mit Paulus sogar nach Jerusalem gegangen, zu diesem Symposium, wo die Apostel sich getroffen haben und beraten haben über die Heiden, was denn nun für die Heiden gelte, ob sie sich auch beschneiden lassen sollen, ob die auch die jüdische Riten einhalten sollen. Und dabei war Titus auch mit Paulus unterwegs. Dann wissen wir, dass Paulus verhaftet worden ist und auf dem Wege nach Rom ist er zwar einmal auf Kreta gewesen, aber das war nur eine kurze Aufenthalt und dann ist Paulus nach Rom geführt worden und als Paulus dann freigelassen worden ist, muss er mit Titus zusammen auf dem Wege auf ihrer weiteren Missionsreise waren und dann sind sie auch nochmal nach Kreta gekommen, wo sie offensichtlich auch wieder das getan haben, was sie auch immer getan haben, evangelisiert haben, also Menschen vom Glauben erzählt haben und dann weiterhin auch den Menschen nicht nur vom Glauben, sondern auch eine Gemeinde gegründet haben. Das war nämlich deren Arbeit, diese Gemeindegründungsarbeit. Und warum auch immer ist Paulus weitergereist und Titus ist in Kreta geblieben und hat Befehl von Paulus, also hier jetzt in dem Brief sehen wir zum Beispiel, dass Paulus schreibt im fünften Vers, ich habe dich zu einem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt. Das war der Auftrag für Titus, also der sollte in Kreta jetzt das, woran es noch mangelt, zu Ende bringen und Älteste einsetzen. Wenn man diesen Brief sich noch mal etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass hier ein, ich sage mal, älterer, erfahrenerer Missionar an seinen Glaubenssohn, ja, und Bruder ein ermutigendes, ein erbauendes, aber auch gleichzeitig beratendes, ermahnenden Brief geschrieben hat. So, dass er ermutigt den Bruder, ja, seinen Dienst wahrzunehmen, ernst zu nehmen. Und daraus können wir auch alle für uns lernen, dass wir auch vielleicht Leute, die irgendeinen Bedarf irgendwo haben, diese Leute auch ermutigen können und diesen Leuten auch zur Seite stehen können. Nun, lass uns auch nochmal die einzelnen Verse anschauen. Damit bin ich jetzt mit der allgemeinen Einleitung sozusagen zu Ende. Lass uns einfach mal die Verse anschauen. Wir wissen, dass ein Titus Paulus kannte. Also er ist mit Paulus gegangen, durch dick und dünn. Er hat Paulus in unterschiedlichsten Situationen des Lebens erlebt. Ja? Und deswegen bin ich schon etwas überrascht, dass Paulus, wenngleich er einen Brief schreibt, normalerweise, wenn ich einen Brief schreiben würde, würde ich schreiben, hallo, was weiß ich, Peter oder so, oder Marcel, ja, und dann würde ich da irgendwas schreiben, und dann würde ich, hallo, und dann würde ich da irgendwas schreiben. Und Paulus schreibt hier, aber ein bisschen ausführlicher, stellt sich vor, und schreibt als erstes, Paulus, Knecht Gottes. Und das hat mich ziemlich überrascht. Beziehungsweise vielleicht nicht so überrascht, weil er das fast in jedem Brief schreibt. Ja? Aber was heißt das eigentlich? Doulos, also das ist das Wort, was als Knecht übersetzt worden ist, das ist ein Ausdruck im Griechischen, was eigentlich für einen Sklaven verwendet wird. Ein Sklave, also ein Leibeigener. Und ein Sklave ist jemand, der nicht unbedingt sich selbst gehört. Also schreibt Paulus hier, Paulus, Sklave Gottes, ein Leibeigener Gottes. Er schreibt, dass er vollständig Gott gehört. Ja. Nun sind das hier auch wiederum zweierlei Sachen. Das eine ist zu sagen, ich bin ein Knecht Gottes. Und das andere ist es, als Knecht Gottes zu leben. Könnt ihr euch den Unterschied vorstellen, was es heißt? Das eine ist, ja, wenn ich sage, ich spiele eine Rolle, ja, ich bin Knecht Gottes, ja, und das andere heißt, eine bewusste Entscheidung, ja, eine Herzenseinstellung zu haben, ein Knecht Gottes zu sein. Ja. Und damit meine ich, ein Knecht Gottes zu sein, und damit meine ich nicht nur, ja, ein Theaterstück Gottesdienst am Sonntag, ja, zu befüllen, sondern damit meine ich wirklich ein Knecht Gottes zu sein. Ja? Und Titus kannte Paulus. Er wusste, ja, dass Paulus das wirklich meint und dass Paulus auch wirklich ein Knecht Gottes ist. Er wusste es. Und trotzdem schreibt Paulus das. Und ich habe mich gefragt, warum? Ja? Was bewegt Paulus eigentlich, das so zu schreiben oder das so zu sehen? Nun, Paulus kannte seinen Herrn. Und als ich darüber nachgedacht habe, was es heißt, ist mir eine Stelle im Alten Testament vor die Augen gekommen, die ich mit euch auch nochmal teilen möchte. Und zwar, wir wissen, dass das Volk Israel in Ägypten war, viele Jahre, haben in der Knechtschaft gearbeitet und dann hat Gott das Volk Israel aus dieser Knechtschaft rausgeführt. Und hat das Volk Israel, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, durch das Rote Meer durchgezogen ist und vor dem Berg standen, hat Gott im zweiten Buch Mose, im 20. Kapitel, die 10 Gebote dem Volke Gottes vorgebracht, die dann auf diese Tafeln, auf die steinerne Tafeln draufgeschrieben waren. Und ab dem Kapitel 21, also das ist das, was Gott, also wie Gott zu dem Volk Israel gesprochen hat, und ab dem Kapitel 21 im zweiten Buch Mose gibt Gott die sogenannten Rechtsbestimmungen für das Volk Gottes, also für Israel. Und diese Rechtsbestimmungen, die gelten für das Volk Israel, damit das Volk, da sind auch weitere, ich sag mal, Gebote, ja, die gelten für das Volk Israel, damit das Volk Israel sich an diesen Geboten hält und lebt. Und wisst ihr, was ich sehr, sehr, sehr interessant finde? Dass die erste Rechtsbestimmung, die im 21. Kapitel steht, die gilt wem? Die gilt den Sklaven, den hebräischen Sklaven. Und zwar, da sagt Gott, Ja? Wenn du einen Hebräer als Sklave hast, soll dieser Hebräer, ja, kann 6 Jahre bei dir als Sklave arbeiten und dienen, aber im 7. Jahr sollst du diesen Sklaven freilassen. Es sei denn, der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn und möchte mich meinem Herrn zur Verfügung stellen. Ich möchte meinem Herrn dienen, weil ich meinen Herrn liebe. Ja, dann gibt es, was weiß ich, ein Ohrring ins Ohr und so weiter. Und dann darf er bleiben und dienen bei seinem Herrn. Und ich habe mich gefragt, was würde einen Knecht, ja, bewegen, bei seinem, einen Sklaven bewegen, bei seinem Sklaven, ja, Inhaber oder bei seinem Herrn, ja, zu bleiben. Was bewegt oder was könnte einen Sklaven bewegen, das zu tun? Und da habe ich gedacht, das Einzige, was wirklich bewegen kann, ist, wenn er erkennt, dass sein Herr ihn liebt und für ihn sorgt und es mit ihm gut meint. Wisst ihr? Und da habe ich gedacht, okay, schauen wir uns mal die 10 Gebote, jetzt kommen wir wieder nochmal zurück zu den 10 Geboten. Und die 10 Gebote, da heißt es immer, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst den Sabbat halten. Ja, sind alles eigentlich Ordnungen, das, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Und ich tue mich echt schwer damit. Aber Vers 2, womit die 10 Gebote anfangen, da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Hört nochmal zu, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Haus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ich habe dich herausgeführt. Ja? Das spricht Gott zu seinem Volk. Gott sagt, ehe er irgendetwas dem Volk auflegt, sagt Gott zu dem Volk, sagt er zu ihnen, ich habe dich aus der Knechtschaft rausgeführt. Du warst vorher Knecht, du warst unterdrückt, ja? Du hast gestöhnt unter der schweren Arbeit, du musstest Ziegelsteine brennen. Du bist geknechtet worden, aber ich habe dich aus dieser Knechtschaft rausgeführt. Und weil ich dich befreit habe, weil ich dich aus dieser Knechtschaft rausgeführt habe, deswegen darfst du mich lieben vom ganzen Herzen. Deswegen darfst du neben mir keine Götter mehr haben. Ja? Und deswegen, weil ich es wert bin. Ja? Gott hat dieses Volk aus der Knechtschaft rausgeführt. Und sehen wir hier genau die gleiche Parallele. Ja, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat uns genauso, ja, geliebt, hat uns aus der Knechtschaft der Sünde rausgeführt, hat uns befreit, hat uns frei gemacht. Und genauso sind wir auch, ja, wenn wir das erkennen, sind wir auch in der Situation, dass wir erkennen, er hat uns geliebt, er hat sein Leben für uns gegeben, damit er uns freikauft. Und das ist der Grund, warum ich dem Herrn, weil ich weiß, er meint es sehr gut mit mir. Und deswegen, ja, kann ich mich freuen, ja, und sagen, weil ich merke, mein Herr liebt mich, möchte ich meinem Herrn auch lieben. Und deswegen, das ist der Grund, warum auch ein Paulus sagt, ich bin ein leibeigener Knecht Gottes. Wisst ihr, ich muss mich erinnern an die Geschichte. Uwe hatte mal diese Geschichte bei einer Predigt gebracht über einen Jungen, der ein Spielzeug gebaut, selbst gebaut hatte. Und er liebte dieses Spielzeug, weil es wirklich gut war. Und dann eines Tages ist dieses Spielzeug abhandengekommen und ein paar Wochen später hat er dieses Spielzeug in der Vitrine eines Ladens entdeckt. und ist in diesen Laden reingegangen, hat gesagt zum Besitzer, das ist mein Spielzeug, ich möchte es wieder haben. Und der Besitzer hat gesagt, ja, ich habe es für Geld gekauft, ich kann es nur verkaufen. Und der Junge ging nach Hause, traurig, aber er liebte dieses Spielzeug. Er hat sein Taschengeld genommen, ist da hingegangen und hat dieses Spielzeug gekauft. Ja, das ist eine Kurzfassung. Ja. Und dann kam er mit diesem Spielzeug raus und er sagte, ich habe dich geschaffen und ich habe dich gekauft oder erkauft. Ja. Jetzt gehörst du mir zweimal. Und das ist genau das, was Gott auch getan hat. Er hat uns geschaffen als Menschen. Und er hat uns erkauft. Teuer erkauft. Und das ist der Grund, warum ein Paulus ganz bewusst, das ist eine bewusste Herzensentscheidung, wo Paulus ganz klar sagt, ich bin ein Knecht Gottes. Und wenn wir uns dazu anschauen, was Paulus an die Knechte so weiterschreibt, so an die Sklaven, zum Beispiel Epheser, Kapitel 6, da sagt er, ihr Sklaven, gehorcht euren leibeigenen Herren mit Furcht und Zittern, ja, in der Einfalt eures Herzens. Dann sehen wir, ja, dass Paulus, wenn er meint, ich bin ein Knecht Gottes, da meint er das extrem ernst. Er ist ein Knecht. Auch der Herr Jesus sprach einige Male über die Knechte und hat einige Beispiele gebracht, was für einen Knecht angebracht, was für einen Knecht nicht angebracht ist. Und ich möchte eine Stelle nochmal aufschlagen. Johannes, da geht es weniger so um die Knechte, Johannes Evangelium, Kapitel 13, da geht es um die Fußwaschung. Und ich möchte ein paar Verse mit uns lesen. Ab dem Vers 12 möchte ich lesen. Nachdem er, also der Herr Jesus, nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, ja? Noch der Gesandte größer als den Gesandten. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja? Der Herr Jesus sagt, schaut, ich habe euch Füße gewaschen, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ja? Und ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, aber ich bin euer Herr und Meister. Und ich habe das für euch getan. Also der Größte im Reich der Himmel sein möchte, ja, der soll euer Diener sein. Das ist das, was der Herr gesagt hat und getan hat. Und wisst ihr, ich habe auch gehört, dass es tatsächlich diese Praxis in manchen Gemeinden gibt, dass manche Gemeinden beim Abendmahl, die waschen sich gegenseitig Füße. Ja, einen lieben an, wie man sagt. Aber ich denke nicht, dass es hier wirklich darum geht, dass wir uns gegenseitig nur die Füße waschen sollen. Ja? Haben wir ja gestern zum Teil gemacht oder machen müssen, ja? Weil wir gestern in diesem Barfußweg waren und nach den paar Stunden sind die Füße dann schon ein bisschen schmutziger als gewöhnlich. Ja? Aber das ist nicht das, was der Herr jetzt hier meint. Sondern er meint, wir sollten durchaus diese Herzenseinstellung als Dienende einnehmen. Und ich möchte eigentlich euch ermutigen, euch wirklich ermutigen, dass ihr prüft eure Herzenseinstellung, genauso wie ich meine. Ja? Und dass ihr wirklich hineinschaut. Ja? Also ich möchte nicht, dass ihr jetzt irgendwo ein schlechtes Gewissen kriegt, ja, und dann die nächsten 24 Stunden euch aufopfert und sagt, ja, jetzt versuche ich dem Herrn zu dienen um jeden Preis und alles. Ja? Das wäre sicherlich richtig, aber auch nicht ganz das, was ich möchte oder was Gott möchte. Ja? Gott möchte, dass wir in unserem Herzen wirklich erkennen, dass er groß ist, dass er uns liebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Er möchte, dass wir nicht, wisst ihr, dieses schlechte Gewissen, was uns manchmal plagt, das bewegt, das ist eine Motivation von außen. Ja, ich stehe vorne, mache euch schlechtes Gewissen, damit ihr etwas produziert. Nein, das ist das nicht, was ich möchte. Ich möchte, dass jeder von uns sich selbst prüft und hinterfragt und dann zu der Erkenntnis kommt. Ja? Und auch das, was man tut, ja, ich möchte dem Herrn dienen. Da sind manchmal Impulse, ja, die von mir aus hinausgehen. Ja, ich möchte der Diener sein. Ja, für 24 oder für eine Tat, einmal die Füße jemand zu waschen, da kann ich mich überwinden, da bin ich der größte Diener. Also, ja, aber auch gleichzeitig der größte Schauspieler. Das ist nicht das, was Paulus meint, wenn er schreibt, ich bin der Knecht Gottes. Er möchte nicht, dass wir schauspielen und möge Gott uns wirklich dieses Licht geben, dass wir erkennen, dass das, was wir tun, ja, von dem Herrn kommt. Okay? Also, Paulus hat sich bewusst dazu entschieden, ja, zu sagen, ich liebe meinem Herrn und ich möchte meinem Herrn dienen. Und ich bin der Knecht. Und der Knecht ist abhängig von dem Herrn. Wenn der Herr sagt, buddel hier ein Loch, ja, dann buddelt der Leibeigene hier ein Loch. Der kann dann entscheiden, wer den Spaten hält, ja, aber kann nicht entscheiden, wo er ein Loch zu buddeln hat. Das ist der Unterschied. Okay? Und in Paulus schreibt, Leibeigener Knecht Gottes, aber zeitgleich schreibt er, aber Apostel Jesu Christi. Durch persönliche Hingabe ist er ein Knecht. Aber durch die Berufung, durch das, was Gott ihm sagt, was zu tun ist, ist er ein Apostel. Ja? Ist er ein Gesandter, ein Botschafter. Derjenige, der die gute Nachricht, der die Botschaft weitergibt. Ja? Und Paulus, das wissen wir, Paulus hat direkt von Gott, also ist direkt Jesus Christus begegnet. Und Jesus Christus hat ihm direkt einen Auftrag gegeben, ja? Das zu tun und dahin zu gehen. Und das war ein Botschafter. Und wisst ihr, auch jeder von uns, der zum Glauben gekommen ist, jeder von uns hat auch einen Auftrag von unserem Herrn. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch einfach fragt, welche Aufgabe hat der Herr mir gegeben, aufs Herz gelegt? Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr dieser Aufgabe nachkommt, dass ihr das wirklich ernst nehmt, ja? Prüft euch und tut das, wozu der Herr euch bestimmt hat. Ja? Darin werdet ihr einen Segen empfangen und Segen sein, weil ihr dann das tut, wozu Gott uns bestimmt hat oder jeden Einzelnen berufen hat, einen Dienst gegeben hat. Ja? Und was das ist, das werden wir nachher nochmal kurz eingehen. Und auch Titus hat genau das getan, wozu Gott ihn berufen hat. Ja? Gott hat ihm genau den gleichen Auftrag oder genau den gleichen Dienst wie Paulus gegeben, nur mit dem Unterschied, dass Paulus das Wort Gottes direkt von Gott empfangen hat und seinen Auftrag direkt von Gott empfangen hat, aber ein Titus nicht. Ja? Ein Titus hat sein Wort von Paulus empfangen und dann erkannt, dass nach da auch das sein Auftrag ist. Und er ist als ein treuer Diener einfach losgegangen und hat das Wort Gottes weitergegeben. Okay? Paulus, weiterhin in den Versen lesen wir, dass Paulus beschreibt seinen Dienst. Ja? Und sein Dienst besteht darin, dass er auf der einen Seite den Menschen die gute Botschaft bringt. Das heißt, er erklärt den Menschen, ja, dass sie Sünder sind, dass die Menschen erkennen, dass sie Sünder sind und dann die Menschen, die das erkennen und annehmen, werden gerettet. Und diese Menschen, die kennt Gott schon von Anfang an. Gott weiß schon im Vorfeld, wer ein Mensch sich entscheiden wird. Und deswegen sind diese Menschen die sogenannten Erwählten oder Auserwählten Gottes. Okay? Diese Menschen, ja, kannte Gott, Gott kannte jeden, ja, schon im Voraus. Und auf der anderen Seite hat Paulus aber auch einen weiteren Auftrag. Nicht nur diese Menschen zu Glauben zu führen, sondern er hat auch den Auftrag, diesen Menschen das Fundament weiterzulegen. Also das Fundament ist gelegt, das ist der Jesus Christus. Aber dann weiterzubauen, ja, dass das wirklich, dass das gefestigte Christen sind. Dass das wirklich Menschen sind, die nicht umgeschüttet oder umgerüttet werden, wenn irgendwo eine Irrlehre kommt, dass sie das unterscheiden können. Das ist sein weiterer Auftrag, dass er eine Gemeinde baut und die Menschen aufbaut, also nicht nur mit dem Evangelium vertraut macht, sondern dass die Menschen auch, wie Paulus auch anderswo schreibt, zu einer vollen Mannesreife gelangen, dass sie wirklich erwachsen, ja, standhaft im Christus sind. Ja. Auf der einen Seite erkennen die Menschen die Wahrheit. Und diese Wahrheit, die verändert die Menschen. Ja? Hier, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit verändert das Leben auf der einen Seite zu Buße, ja? Durch die Erkenntnis der Sünde. Und auf der anderen Seite zur Hingabe, wenn ich merke, dass der Herr mich liebt. Wenn ich merke, das, was ich gesagt habe, was Paulus bewegt hat, wenn ich merke, mein Herr liebt mich, dann möchte ich meinem Herrn lieben und ihm erwidern, ihm helfen. Ja, und aus der Erkenntnis der Gnade und der Liebe kommt auch der Wunsch zu einer Hingabe. Und durch diese Hingabe kommt auch ein Wunsch, dem Herrn etwas zu tun. Ja? Und was ich mich frage, aber was ist das? Was kann ich tun? Was ist das, was gut ist? Was kann ich Gutes tun? Nun, wir wissen, ja, auch hier muss ich ein Stückchen zurückspringen, wir wissen, dass Gott den Menschen geschaffen hat, nach seinem Bilde. Und der Mensch, ja, entsprach dem Bilde Gottes. Und dann sagte Gott, siehe, es war sehr gut. Wenn ein Mensch Bild Gottes wiedergibt, ist es sehr gut. Nur dann kam die Sünde, die den Mensch trennte von Gott. Und dann kam die Trennung und dann kamen Risse in dieses Bild und dieses Bild war unscharf und dieses Bild ist komplett verzerrt. Und folglich daraus können wir einfach ableiten, dass wir sagen, wenn ein Mensch etwas tut, ja, damit ein Mensch selbst in dieses Bild wieder hineinkommt, ja, oder andere zu diesem Bilde, also anderen verhilft, dass sie diesem Bilde entsprechen, ist das das, was der Wille Gottes ist? Nur die Frage ist es, wie geht das? Wie kann ich, ja, dem Bilde Gottes ähnlicher werden? Oder wie kann ich dem anderen verhelfen, ja, in dieses Bild, dieses Bild Gottes anzunehmen? Ja. Und wir lesen auch in der Schrift, dass das Wort Gottes, ja, ist die wahre Speise. Wir lesen, dass der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes rauskommt. Ja. Und wenn ich selbst von diesem Wort esse, sage ich mal jetzt bildlich, wenn ich dieses Wort aufnehme und esse, dann werde ich wachsen. Ja? Das wird dazu führen, dass ich eine persönliche Hingabe, ja, selber Gott ähnlicher werden, das nennt man auch anders Heiligung. Und wenn ich den anderen Geschwistern oder anderen Leuten dieses Wort Gottes zur Speise gebe, dann werden die anderen Menschen auch die Möglichkeit haben, von diesem Wort zu essen und werden auch wachsen. Ja? Im Grunde, was brauchen, ich sag mal, viele von uns haben entweder Kinder gehabt oder haben Kinder beobachtet. Ja? Was brauchen die Kinder für ein Wachstum? Die brauchen eigentlich mehr oder weniger nur Nahrung, oder? Und so ist das im Geistlichen auch. wenn wir selbst diese Nahrung zu uns nehmen und wenn wir den anderen diese Nahrung geben, ja, dann verhelfen wir, dass wir wachsen, ja, dass wir in dieser Heiligung, in der persönlichen Heiligung leben, aber dann helfen wir dem anderen, dass er auch in dieser Heiligung lebt. Ja. Und wir kommen zum Schluss. Ja. Ich möchte damit schließen, Paulus, ja, ist ein Missionar, der das Wort Gottes, ja, von Gott direkt empfangen hat. Der hat sich Gott bewusst hingegeben, ja, und hat ein Amt empfangen, als Apostel auszugehen. Er hat das getan, wozu Gott ihn gesandt hat. Und Gott hat ihn gesegnet. Ja. Und er ist dann einem Titus begegnet. Und auch Titus hat das Wort aufgenommen. Ja, ist Kind. Ja, Paulus schreibt hier auch, ja, zum Titus, mein echtes Kind. Ja. Titus ist auch zum Glauben gekommen und ist auch dem Herrn nachgefolgt und ist auch weitergegangen. Ja? Und auch Titus gibt das Wort Gottes weiter und möchte, dass die Menschen zum Glauben kommen, dass die Menschen dem Herrn Jesus erkennen. Und ich möchte damit schließen, dass ich dich einfach frage, wie sieht es mit dir aus? Ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, dass du das Wort Gottes ernst nimmst. Dass du dich prüfst und hinterfragst, was ist deine Herzenseinstellung? Dass du das im Lichte Gottes siehst. Ich möchte dich, dass du dann genauso prüfst und fragst, was ist der Auftrag, den Gott mir gegeben hat? Und ich möchte dich ermutigen oder, ja, erbauen oder bitten, dass du das ernst nimmst, dass du das prüfst, ja, und dass du die richtigen Schlüsse daraus ziehst. Und dass du durch die Wahrheit, die dir dann begegnet, ja, dem Gott, also dem Herrn ähnlicher wirst, ja, und auch dein Leben neu ausrichtest. Amen.